HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Mein Name ist Daniela Baumeister. Er ist immer noch ein sehr erfolgreicher Unternehmer, nur dass er heute nicht mehr Angestellte managt, sondern die Welt. Und er tut das von Darmstadt aus und vom anderen Ende der Welt, von den Marshallinseln. Die liegen in Mikronesien und kämpfen mit vielen Problemen, die auch hier im Westen verursacht werden. Anstieg des Meeres, Klimawandel, Verschmutzung, Plastikhorror. Wie kann man sich dort engagieren, sodass es den Menschen besser geht, dass es aber auch wieder etwas zurückschwappt in unsere Zivilisation? Ich will darüber reden mit Dieter Paulmann, der die Stiftung Okeanos ins Leben gerufen hat. Ich will mit ihm aber auch über das Meer an sich reden, was die Wellen erzählen können, warum Moby Dick sein Leben verändert hat und welche anderen Leidenschaften das Meer noch so freisetzen kann. Guten Tag, Herr Paulmann.
Guten Tag, Frau Baumeister.
Gibt es eine Weisheit von den Marshallinseln, die Sie im täglichen Leben hier in Deutschland immer wieder gut gebrauchen können?
Ja, es gibt viele, aber eine würde ich in Vordergrund stellen: Move your paddle silently through the water. Das heißt, bewege dich ruhig und langsam in deinem Element. So ein Mantra, mit dem Polynesier und Marshallinseln, Mikronesier, aber gleicher Ursprung, ja, ihr Verhältnis zum Meer sehen. Und das ist ein uralter Spruch. Und der hat mich sehr begeistert, als ich ihn das erste Mal hörte und dachte, das wäre etwas, wenn wir dem alle folgen würden, nicht schlecht.
Wie kann man das denn so auf Darmstadt Innenstadt oder hier auf Frankfurt umsetzen?
Ich weiß nicht. Das ist unsere innere Einstellung dazu. Mhm. Wenn ich die Menschen dort sehe, in Mikronesien, sie haben nicht diese Eile. Ich muss nicht sagen, dass das falsch oder gut ist. Aber sie gehen bedächtig an die Sachen ran. Und wir haben immer gedacht, vielleicht 100 Jahre, da sind so langsam. Nun zeigt sich für mich, dass das ein Vorteil ist. Sie haben zum Beispiel nicht unbedingt das Gefühl des Eigentums. Ich muss ein eigenes Auto haben, ein eigenes Haus. Ein ganzer Clan hat zwei Autos und jeder teilt die. Das ist wunderbar. Sie werden sich eher anpassen, als wir es tun.
Lassen Sie uns mal lokalisieren, worüber wir reden. Ich sage jetzt mal das Ende der Welt. Das besteht aus viel Meer und ein paar Felsen, die rausragen, und da leben 53.000 Einwohner ungefähr auf den Marshallinseln. Damit gehören die zu den kleinsten Staaten der Welt, sind aber für Sie ganz wichtig.
Für mich sind alle Inseln in Mikronesien, aber auch in Polynesien wichtig. Die Mikronesien sind alle die flachen Korallenriffe, die sie entlang des Äquators über 5000 Meilen im Pazifik erstrecken. Warum? Sie werden voraussichtlich untergehen aufgrund des Meereswasseranstiegs. Worunter sie aber heute leiden und wie man mit ihnen helfen kann, ist, dass sie keine Transportmöglichkeiten haben. Das hat mich dorthin gebracht. Also Inseln werden vielleicht nach unserer Einstellung durch Wasser getrennt. Für Polynesier werden sie verbunden, weil die Blutadern des Transportes, des Lebens sind für sie die Schiffe, die die Inseln verbinden. Das haben sie Jahrhunderte getan, aber in den letzten 50 Jahren kaum noch, weil die Schiffe überaltert sind und weil sie alle mit fossilen Energien betrieben werden, die so teuer sind, dass sie sich nicht mehr leisten können, die Inseln veröden.
Was sie genau machen, darüber werden wir auch reden in dieser Sendung. Wovon leben die Menschen? Was ist das für eine Lebensqualität? Wie lebt man auf den Marshallinseln?
Man lebt eigentlich eukenmäßig, wie man früher sagte, aus sich selbst. Die Inseln bieten fast alles, was sie brauchen. Hauptsächlich Kokosnuss und Taro. Taro ist eine Frucht wie die Kartoffel, aber viel stärker haltiger, wie eine Rübe, Entschuldigung. Und Bananen, sie haben das meiste selbst. Sie haben wenig Produkte zu verkaufen und leiden zusätzlich das, was sie verkaufen könnten, eben wie gesagt darunter, dass sie keinen Transport haben, um sie in die Hauptinsel zu bringen, um auch Touristen zu bedienen, zu erfreuen. Für uns wäre ein Aufenthalt dort für ganz viele von uns eine wunderbare Gelegenheit, mal eine andere Lebensform zu sehen.
Wie geht's Ihnen, wenn Sie da sind?
Mir geht das sehr gut. Ich finde die Hitze manchmal sehr stark, aber ich finde das beruhigend, entspannend. Man fühlt sich wohl, vor allem, weil die Menschen etwas Herrliches haben. Für sie ist das Zusammensitzen abends oder das das Wichtigste. Man sitzt also zu ganz vielen, singt, die haben alle eine Ukulele, sie können alle gut singen und erzählen. Man trinkt etwas Kava, wenn man weiter im Westen und im südlichen Bereich ist. Und das ist sehr erfrischend, kein Alkohol, wenn man nicht will, manche trinken. Aber es ist eben sehr gemütlich, sehr sozial, sehr freundlich, sehr schön, entspannt.
Kommen da überhaupt Touristen hin?
Marshall ein wenig, aber auf andere Inseln mehr. Mhm. Der Pazifik ist sehr, sehr groß.
Tonga gehört, glaube ich, auch dazu, ne?
Tonga, das ist eben Polynesien, das ist der Südpazifik, große Insel, vulkanische Insel mit Wäldern wie Fidschi, Samoa, Tonga, die wunderschön sind im Passatwind. Sie haben nicht das Risiko, vom Wasseranstieg überschwemmt zu werden, wie Mikronesien. Am Äquator sind in einer Zone von Windstille, da ist kein Passatwind oder wenig. Dort konnten sich diese flachen Korallenriffe halten. Und die haben kaum Wälder, sie haben nur Kokospalmen. Aber wunderschöne Island. Das, wovon wir immer träumen. Wir wollen das nicht so exotisch machen, aber es ist wirklich bildschön.
Wie wichtig ist der Pazifik? Der Pazifik ist ein großer Teil dieser Erde, ne?
Also für mich ist die Lunge das Herz unserer Erde. Um uns das klar zu machen, müssen wir einen Globus anschauen. Dann sehen Sie, dass die Hälfte unserer Erdkugel, der Pazifik, ist blau. Und das ist die Lunge. Warum? Weil 97% des belebten Lebensraumes unserer Erde im Ozean sind. Der Ozean ist bis zu 4000 Meter Tiefe belebt. Das Leben ist nicht nur dort entstanden, sondern die Masse des Lebens ist dort. Und dieser Ozean mit seinen Strömungen und Klimaeinflüssen. Jeder zweite Atemzug, den wir nehmen, wird durch Sauerstoff bedient, der im Meer erzeugt wird. Der Ozean erzeugt unseren Sauerstoff und nimmt gleichzeitig CO2 aus der Luft, hilft also, unser Klimaproblem zu mildern.
Also auch wenn der Ozean doch etwas weiter entfernt ist.
Wir hängen ganz direkt vom Pazifik.
Warum kümmern wir uns so wenig um die Meere? Wir kümmern uns ums All, wir kümmern uns um die Wüsten, wir kümmern uns aber ganz wenig ums Meer. Warum?
Ja, wir kennen uns im Mond und im Mars viel besser auf als auf dem Boden des Meeres heute.
Warum
in vielen
so?
Bereichen. Weil es uns vielleicht fremd ist. Wir sind terrestrisch. Das Meer ist dunkel, es ist unheimlich, da sind Monster und Dinge. Wenn man sich dem Meer öffnet und mal seinen Kopf unter Wasser hält, so wie ich es gerne seit 50 Jahren tue, dann weiß man, dass man in eine ganz andere Welt kommt. Und man muss die Bedingungen akzeptieren. Aber wenn man sich einlässt, sieht man plötzlich die Schönheit. Und dann ja, wird man aquatischer Mensch, wenn man es richtig liebt und richtig begeistert ist.
Sie haben Walgesänge mitgebracht, denn wir reden ja gleich auch, wie Sie überhaupt ins Meer und dann auf diese Inseln gekommen sind, darüber. Walgesänge auch vom anderen Ende der Welt?
Nein, die sind aus der Karibik aufgenommen, in den 70er Jahren. Interessant, diese Buckelwalgesänge wurden sogar der berühmten Voyager-Sonde, die ja unser Sonnensystem verlassen hat, 70er Jahre, mitgegeben mit Zeichnungen von Menschen und anderen. Unter anderem auch diese Walgesänge, weil man sagte, wenn Außerterrestrische dieses Mal aufnehmen, sollten sie wissen, dass es das auf der Erde auch gibt. Fand ich sehr schön.
Dann sollten die auch zum Tauchen kommen.
Dann sollten die auch zum Tauchen kommen, zum Beispiel, ja.
Und die Walgesänge sind ja auch Grundlage für viele Musiker geworden, aus allen Musikgenres, die sich damit beschäftigt haben. Was machen diese Töne für Sie aus?
Ich glaube, das ist unsere Emotion, unsere Vorstellung. Wale sind so etwas wie unsere Brüder im Meer. Sie sind für uns in der Empfindung die gleiche Entwicklungsstufe. Ich sage es mal vorsichtig, wir bezeichnen uns und die Wale als Spitze der Entwicklung, der Evolution, was nun sehr vermessen ist vielleicht. Aber so sehen wir die Wale und deshalb haben wir diese sofortige Beziehung. Ich habe noch keinen Menschen gesehen, der, wenn er nicht einen Wal auf dem Meer sieht und in der Nähe bläst und der völlig still wird und ganz diese Erhabenheit spürt und diese Verbindung. Mich hat das besonders gepackt und packt es auch beim Tausendsten, war noch genau wie beim Ersten, was alle meine Freunde völlig verrückt macht, weil die sagen, das kann doch nicht sein, aber so ist es halt. Aber es packt jeden. Woo!
Doppelkopf in HR2 Kultur mit den Meeressängern schlechthin, den Walen in diesem Fall aus der Karibik. Dieter Paulmann hat sie mitgebracht, beziehungsweise die Töne dieser Wale. Dieter Paulmann, Meereskenner, Inselretter, Stiftungsgründer, Kämpfer für eine bessere Welt. Man könnte diese Liste lang fortsetzen. Mein Name ist Daniela Baumeister. Herr Paulmann, sind Sie ein Idealist oder sind Sie ein Realist?
Oh, das ist so schwer zu sagen. Ich bin wahrscheinlich ein Träumer, dass ich immer unbeeinflusst von allen Negativsachen sagen, das geht, das wird möglich sein, ich sehe das Schöne und will das auch erhalten und weitergeben. Also wie man das bezeichnet, ist mir eigentlich egal. Ich finde, das Meer ist die Wiege unseres Lebens. Es bedeutet für uns das Weiterleben. Es bringt den Sauerstoff, es nimmt die CO2 aus der Luft. Und wir müssen alles tun, damit wir das erhalten. Denn alles Leben hängt von der Gesundheit des Meeres ab.
Ich sage jetzt mal, Sie sind oder waren natürlich schon auch ein Realist, denn wo Sie herkommen, ein erfolgreicher Unternehmer, schon vor Jahrzehnten, Sie wussten schon früh, worauf es ankommt, vor allem wo das Geld liegt, das man aufheben und einsammeln kann, dass man dann später in was anderes stecken kann. Wann wussten Sie, dass das nicht alles ist?
Oh, sehr früh, sehr früh. Erstens habe ich angefangen, ich war mein ganzes Leben nie angestellt, ich war immer Unternehmer als Student, habe dann schon Reisen nach Indien gemacht und wusste, nur arbeiten, das ist nichts für mich. Also wie finde ich die Balance, und das kann man als Unternehmer am besten, und das habe ich mein ganzes Leben getan. Habe schon während meiner Berufstätigkeit immer Filme gemacht, Wahlfilme, also Filme für Zwecke, von denen man nicht leben muss. Das heißt, dass die Berufskameraleute, die davon leben müssen, diese Aufträge auch nie bekommen. Solche Sachen habe ich gemacht, weil ich nicht davon leben musste. Eine schöne Kombination. Und als ich dann fertig war mit 60 und übergeben konnte, habe ich gesagt, und nun beginnt der wichtigste Teil meines Lebens, indem ich das zurückgebe, was viele andere in jeder verschiedenen Weise auch machen.
Das heißt, Sie haben vorher gesagt, ich arbeite 9 Monate und sehne mich schon nach dem Meer und dann bin ich mal kurz weg oder so?
Ja, manchmal war ich auch 2 Monate weg. Mhm. Das muss man, wenn man Wahlfilme macht, braucht man viel Zeit. Man hängt wochenlang manchmal rum und nichts passiert. Man muss lernen zu warten. Was schön ist, als Unternehmer managt man und presst den ganzen Tag. Hier muss man genau das Gegenteil machen. Man muss warten lernen und diese Balance ist schön. Nein, das war sehr wichtig auch für mein Leben. Und die Filme, das Schönste war für mich im Winter, wenn ich saß, Filme zu schneiden zu Hause, das ist herrlich. Ich war wieder im Meer.
Tauchen und Filmen auch als Befreiung zu einer Zeit, als das eben noch kein Massensport war und man das eben noch nicht gemacht hat. Ja. Sie waren noch der eine der ersten, der Wale überhaupt gefunden und gefilmt hat und mit ihnen getaucht ist.
Sie haben völlig recht. Ich fing Mitte der 60er Jahre an, natürlich Kosto und Hass infiziert, wie wir alle in der Zeit. Und mein erster Tauchgang im Altrhein, ich bin jahrelang im Rhein getaucht, und den ersten Karpfen zu sehen und den zu filmen, Sie können sich gar nicht vorstellen, wie viel Adrenalin und wie viel Glückshormone ich hatte, das ist unglaublich. Und als ich anfing mit Walen zu tauchen, das war viel später, Mitte der 80er Jahre, das war natürlich plötzlich, ich hatte meinen ersten Wal gesehen und war so beeindruckt und habe gesagt, das musst du einfach lernen. Wie kommst du denen näher? Und hatte Gott sei Dank einen Freund, Bernard Delmotte, der war mit Cousteau 25 Jahre Kameramann gewesen. Und mit dem bin ich lange Monate gefahren, ungefähr 1,5 Jahre, und habe gelernt, wie man das macht.
Wie macht man das?
Indem man mit einem Schiff mit immer gleichlaufendem, ganz langsam laufendem Motor sich einfach in der Nähe der Wale auffällt. Sie hören das sehr gut. Mit der Zeit gewöhnen sich dran und lernen, dass das nicht aggressiv ist. Sie gucken und merken, naja, der ist hier, aber okay, es passiert nichts. Und dann langsam kommen sie näher. So gelingt es dann manchmal, dass die Wale neben dem Boot liegen, wie die Buckelwale, stundenlang. Ich habe schon Finnwale im Mittelmeer gehabt, die ganze Nacht neben unserem Boot lagen und das schön fanden, weil sie nicht alleine waren. Fanden unser Boot auch nett.
Ich habe das auch schon erlebt und ich hatte das Gefühl, die spüren, dass man in guter Absicht kommt.
Ja, sofort.
Also wenn man ein kleines Boot hat und keinen Lärm macht und...
Vor allem dieses Hin und Her, wissen Sie, Boote, die mit Touristen, die wollen schnell sein, die schieben dann Gas rein, das macht einen ungeheuren Lärm im Wasser. Wir können uns gar nicht vorstellen, das geht meilenweit. Und diese Ruhe ist wichtig, wie Sie sagen, Wale im Wasser. Wenn ich selbst aufgeregt war im Wasser, also wenn ich die ersten Tage, wenn ich angekommen war, noch so ein bisschen hektisch, dann hat mein Körper eine andere Körpersprache, dann konnte ich keinen Wal filmen. Die gingen sofort weg. Die merkten, dieser Bursche, er ist noch viel zu aufgeregt. Nach einer Woche hatte ich so, auch als Kameramann hat man dann ja erst den Blick richtig. Ich war entspannt, dann liege ich wie ein entspannter Baum im Wasser, dann kommen die und benehmen sich bei mir völlig normal. Das ist unglaublich.
Sie haben vorhin schon gesagt, das Entspannende oder das Entspannte hat Sie so fasziniert, das mit dem Paddeln auf dem Wasser und mit dem Sitzen auf dem Land und auch mit dem Liegen im Wasser. Also, dass man eine andere Haltung auch lernt, wenn man sich beim Tauchen zum Beispiel, beim Zusammensein mit anderen Kulturen. Und wenn das jetzt Fische sind in diesem Fall oder Wale?
Ich denke mal beim Tauchen im Riff auch, bei allen Tieren merkt man das. Man muss sehr zurückhaltend sein, sanft und vorsichtig. Bei Walen ganz, ganz extrem geradezu. Man muss, wenn man eine falsche Bewegung macht, dann sind sie weg. Man denkt, ein Portwal, der ist 18 Meter lang, 50 Tonnen, der kann mit einem Schnipsel seiner Fluke mich aus dem Wasser schleudern. Nein, der ist so vorsichtig, weil er keinem was tun möchte, der geht sofort weg.
Was kann man denn unter Wasser lernen an Einstellungen, was man über Wasser unbedingt braucht?
Ruhe, Gelassenheit, warten können. Das ist das Wichtigste. Warten.
Ist das was ein Unternehmer auch erfolgreich macht?
Ja, ich hatte ja gesagt, gerade das Gegenteil. Als Unternehmer meint man kann alles organisieren, dirigieren und managen. Und hier lernt man, dass es manchmal besser ist, warten zu können. Warten, warten, denken, gelassen sein und plötzlich kommt alles zu einem selbst. Also als zum Beispiel meine ersten Pottwale gefilmt habe, habe ich 3 Monate gebraucht, um überhaupt zu lernen, wie ich mich ihnen nähern kann. Ich hatte einen Walfänger, als der Walfang verboten wurde, an Bord, der 5000 Pottwale getötet hat in seinem Leben. Es war sein Beruf. Den hatte ich 3 Wochen mit mir, um zu lernen. Aber der kam immer von hinten, um die Tiere zu töten. Ich muss aber als Kameramann von vorne im Wasser liegen, dass sie auf mich zuschwimmen. Es hat sehr lange gedauert.
Moby Dick und seine Verwandten haben sie nie wieder losgelassen.
Das war eben diese Begegnung.
Und Melville hatte recht mit allem, was er geschrieben hat.
Ja, ich habe natürlich Melville auswendig gekonnt und ich muss sagen, er hat in jedem recht. Ich habe genau gesehen, besser als Walfänger alle. Und das war eben das Erlebnis, als ich nach 3 Monaten soweit war, dass ich demütig genug war, hatte ich herausgefunden, wie sie mich akzeptieren, die Wale. Und dann plötzlich kam ein Tag, wo wir in der Ferne einen weißen Container sahen. So lag er im Wasser, sah aus, weil Container werden ja manchmal weggespült von Frachtern. Nur mein Freund sagte plötzlich, atmen den Container auch. Und sie sagt, erzähl nicht so einen Unsinn. Und dann haben wir gesehen, es war ein uralter weißer Wal. Der einzige weiße Pottwal, der je seit 150 Jahren wieder gesehen wurde, nach dem historischen Moby Dick.
Das sind Bilder, die einen dann nie wieder verlassen, nehme ich mal an.
Nein, vor allen Dingen war es so, er ist ja gefürchtet gewesen. Er war ja die Verkörperung der feindlichen Natur. Nun kam dieser Moby Dick zu mir, zu meinem Schiff, schwamm um mich herum und man kann es nicht glauben, er schwamm 1 Stunde vor mir her unter Wasser. Ich konnte ihn sehen, weil er weiß war. Und guckte, ob wir ihm folgen. Und plötzlich kommen 50 Pottwale dazu. Und mit dieser ganzen Gruppe bleibt er 10 Stunden bei mir, sodass ich ihn filmen kann. Und, muss sagen, mit 200 Puls, mit unglaublicher Angst bin ich ins Wasser gegangen. Ich hatte noch nicht so viel Erfahrung mit Pottwalen. Und konnte ins Wasser gehen, Gott sei Dank alleine, wie ich hinterher feststellte. Und er ist so auf mich zugekommen, ich konnte ihn filmen und er war friedlich. Und seine anderen 50 Pottwale, die mich umringten auch, die guckten mich an und fanden es unheimlich nett, dass da so ein kleines, pusseliges Tierchen ist, mit dem sie jetzt spielen können. Aber sehr liebevoll und friedlich.
Die wollten halt auch mal berühmt werden, auch mal ins Fernsehen.
Die wollten ins Fernsehen.
Wo kann man ihre Filme denn sehen oder konnte man sehen oder kann man...
Die waren in der schönen Zeit, in den 90er Jahren wurde der Film auf der Suche nach Moby Dick an einem Samstagabend am 1. Mai um 19.30 Uhr im ZDF zur Primetime gesendet.
Das waren Zeiten,
wo noch Tierfilme zu Primetime kamen, ja, zum Beispiel.
Aber man kann die auch immer noch irgendwo finden.
Ja, ja, klar.
Mhm. Ja. Muss man nur mal unter Dieter Paulmann und Wale suchen, dann findet man Bilder
auf Töne und andere Filme. Ja.
Haben Sie denn da schon, also unter Wasser, bei diesen Gelegenheiten gemerkt, dass das Meer ein Problem bekommt und krank wird?
Ja, wir kannten, ich interessierte mich vor 2005 sehr für Unterwasserlärm. Wir hatten damals die Walstrandung weltweit durch den Einsatz des militärischen Sonars, mit dem U-Boote gesucht werden. Und bei dem Filmen, diesen Film zu machen, suchte ich ein metaphorisches, wie eine bildliche Umsetzung, kam in den Pazifik und fand dort die pazifischen Katamarane, die ich dann weiter dafür benutzt habe. Aber in diesen Bemühungen, den Film zu machen, stellte ich plötzlich fest, dass wir ein Problem mit der Versauerung der Meere haben. Das heißt, der hohe CO2-Eintrag in die Luft, die wiederum von den Ozeanen aus der Luft übernommen werden, führen zu einer Versauerung des Meeres und das führt zu einer Auflösung der Riffe, Auflösung der Muscheln und hat dramatische Folgen für das Meer. Und dann habe ich angefangen, mich mit den Bedrohungen der Meere zu befassen, intensiver.
Und was man da tun kann, darüber reden wir gleich. Jetzt gibt es Musik von Toru Takemitsu, japanischer Filmkomponist. Und es geht natürlich hier auch um Moby Dick, das haben Sie auch mitgebracht. Was fasziniert Sie so an dieser Musik?
Toru Takemitsu hat die berühmten Musiken für die Kurosawa-Filme gemacht. Er ist der japanische Komponist, der westliche und östliche Einflüsse sehr schön kombiniert hat. Er war einer der ersten, der sich für das Meer eingesetzt hat und hat wunderbare Kompositionen gemacht. Towards the Sea, daraus ist der Teil Moby Dick, oder I Hear the Water Dreaming und so. Also Dinge, die uns wirklich in dieser Idee des Meditativen an den Ozean führen.
Doppelkopf in H2 Kultur. Das war Musik von Toru Takemitsu, dem japanischen Filmkomponisten. Und da ging es um Moby Dick und um die Wale und das Meer und ihre Bewohner. Und die Bewohner auch auf den Felsen im Meer geht es in dieser Sendung im Doppelkopf in H2 Kultur. Heute zwischen Darmstadt, Frankfurt und dem Ende der Welt. Auf den Marshallinseln engagiert sich der Darmstädter Dieter Paulmann seit vielen Jahren, auch mit seiner Stiftung Okeanus. Mein Name ist Daniela Baumeister. Herr Paulmann, was genau ist Okeanus? Oder fangen wir mal anders an. Wer ist Okeanus?
Okeanus ist der Vater der griechischen Götter, der erste Gott. Und er war zunächst der Gott der Flüsse und dann auch der Meere, weil die Griechen erkannten, dass das holistisch gesehen werden muss.
Es also sozusagen
Flüsse und Meer, alles ist eins.
Der Ursprung der Welt.
Ursprung der Welt, ganz genau.
Was machen Sie mit Okeanus?
Wir versuchen etwas zurückzugeben von dem, was wir uns genommen haben, ohne andere zu fragen. Also die polynesischen Inseln, die ja nun traditionell seit 200 Jahren ausgeraubt wurden, nun durch die Belastung der Meere, durch verschiedene klimatische Faktoren, besonders leiden. Also zum Beispiel Marshallinseln, sie haben kaum Geld, die fossilen Treibstoffe zu bezahlen. Der Meeresspiegel steigt. Ihre Früchte, die Taro-Früchte, von denen sie leben, die Felder werden überflutet, versalzt und können nicht mehr verwandt werden. Sie haben kaum Chancen für ihre Kinder, sie zur Schule zu bringen. Sie haben so viele Probleme, die wir hauptsächlich, muss man leider sagen, verursacht haben.
Aber wir können jetzt auch nicht unbedingt dafür sorgen, dass das Meer wieder 10 Zentimeter sinkt. Was machen Sie ganz konkret? Sie haben vorhin schon mal die Boote angesprochen und die Traditionen.
Ich habe, und das gilt jetzt für den ganzen mikronesischen und polynesischen Bereich, also eigentlich für das, was wir als Pazifik bezeichnen, durch verschiedene Aktivitäten versucht, den traditionellen Bootsbau wieder zu ermöglichen. Um es zu sagen, die Polynesier waren die Ersten, die die Meere befahren haben, schon lange vor den Europäern, vor 2000 Jahren schon. Sie hatten geniale Katamarane entwickelt und sie konnten etwas, was wir heute nicht mehr können. Sie konnten nach Sternen navigieren. Sie waren unvorstellbar geniale Mathematiker, nämlich sie konnten sich hunderte von Sternkombinationen merken und im Kopf rechnen, wenn der Stern da ist, wo ist die Position meines Bootes. Sie fuhren 1000 Meilen übers Meer und fanden eine kleine Insel.
Wahnsinn.
Das ist unvorstellbar. Wir können gar nicht genug würdigen, was sie gemacht haben. Und sie haben durch den Einfluss natürlich von Dampfschiffen und später dieselbetriebenen Motorbooten ihren traditionellen Bootsbau verloren, können heute aber diese fossilen Rostschiffe, die wir da haben, gar nicht mehr finanzieren und leiden unter Transport. Und da was lag näher zu sagen, warum nicht, was gut in der Vergangenheit war, mobilisieren und nicht etwas Neues wieder hinbringen, was wir Kolonisatoren zu häufig gemacht haben, sondern sagen, ihr habt alles in eurer Vergangenheit, belebt das. Und als Seglerfilmer habe ich geholfen, dass wir die Boote wieder neu bauen. Und wir haben 15 Boote mittlerweile gebaut, die sehr viel Einfluss haben für die Erziehung der Kinder quer über den ganzen Pazifik von Neuseeland bis Marshall Island und ihnen Möglichkeiten geben, wieder ihre eigenen Transportmittel aufzubauen, um sich zu verbinden, nämlich mit ihren Freunden, mit den anderen Inseln und damit auch mit dem Ozean.
Das heißt, sie verschmutzen auch nicht so viel, weil sie keine...
Gar nicht.
Kein Diesel mehr brauchen, oder?
Ja, zunächst darf ich noch mal sagen, wir können uns nicht vorstellen, was es bedeutet für einen Insulaner, für den ja die Verbindung mit der anderen Insel sein Herzblut ist. Und wenn er abgeschnitten ist, stirbt er. Stellen Sie vor, Frankfurt hätte keine Busse und morgen keine U-Bahn. Was würden wir dann machen? Genauso ist es
schon.
Ja, nicht? Und am nächsten Tag werden auch noch die Autobahnen gesperrt. So ist es im Pazifik. So, was es für diese bedeutet, dass ihre alten Boote, dass sie ja das konnten, dass das toll war. Das heißt, so ein Boot mobilisiert in den Menschen etwas, das können wir uns gar nicht vorstellen, an Stolz, an Begeisterung. Und was das Wichtigste ist, was ich auch will, sie verbinden sich wieder mit dem Ozean, mit ihrer Tradition. Nur durch unsere Emotion verstehen wir uns auch wieder zu verbinden mit der Natur, mit der Umwelt und die systemische Zusammenhalt zu erkennen. Dieses Boot ist wie ein Katalysator. Und was das Schöne ist, diese Boote fahren mit Wind, da sie einen Antrieb brauchen, weil sie sonst an Riffen zerschellen. Und das hat natürlich war ein Grund, warum sie in der Vergangenheit aufgegeben wurden. Wenn kein Wind war, die Flut zieht die Boote auf das Riff, sie zerschellen, haben wir ihnen einen Elektromotor eingebaut und der fährt mit der Sonne. Und das ist zwar am Anfang belächelt worden, wir fahren diese Boote seit 10 Jahren und sie funktionieren hervorragend. Solarpanel, 2 Quadratmeter, die eigentlich nicht für das Meer gemacht sind und keiner hat geglaubt, dass die länger als 6 Monate halten, sind nach 10 Jahren genauso gut und die Elektromotoren halten nur für 20 Meilen und 5 Stunden genügt völlig, um jede Gefahr auszuschalten.
Leben die Menschen dort im 21. Jahrhundert oder leben Sie immer noch mit Ihren Ahnen und Ihren Traditionen? Was ist wichtig im Alltag?
Das ist ein ganz schwerer Bruch, den Sie jeden Tag haben. Sie leben eigentlich noch etwas in der Vergangenheit, was sehr schön ist. Sie pflegen noch viele Traditionen, sind natürlich permanent den Anforderungen auch ausgesetzt, die die moderne Welt bringt. Nehmen wir mal sagen, unsere digitalen Vernetzungen, unsere sozialen Netzwerke sind für diese Inseln ein Segen, weil sie die einzige Art sind der Kommunikation mit der
Umwelt. Also die haben schon Internet.
Die haben Internet langsam, also, aber das ist für sie, sie können wenigstens kommunizieren. Unsere Boote sind aber etwas Besonderes, weil man auch merkt, dass vielleicht die sozialen Netzwerke auch zu einer Vereinsamung führen, während ein Boot eine reale Verbindung ist mit Menschen. Verbindung schaffen mit Booten heißt, da sind ganz viele Menschen beteiligt, man unterhält sich, man baut das zusammen, man betreibt das zusammen. Das heißt, sie haben wirklich reale Verbindung mit anderen Menschen, was ja gerade in der digitalen Welt ganz wichtig wird.
Sind die Boote jetzt eher ein Symbol der Stärkung für die Menschen, dass sie sich eben auch entgegenstellen, wenn ihre Inseln kaputt gehen? Oder können Sie ganz konkret damit auch was bewirken?
Ich wollte gerade noch anmerken, es gibt einen Trend, ich glaube, die Inseln möchten wieder zurück zu dem, was sie vielleicht vor 50 Jahren oder 100 Jahren stark hatten. Das heißt, nicht geht zurück, weil das Alte toll war, sondern indem sie sich besinnen, was war angemessen für unseren Lebensstil und das sinnvoll zu verbinden. Ich glaube, das ist eine gute Entwicklung. Und da ist so ein Schiff wie ein Katalysator, diese Energie freisetzt, da in den Weg zu gehen. Also Ihre Frage nach Energie. Wir haben festgestellt, ich habe gesagt, ihr sitzt auf eurem Öl, dem Kokosnussöl, weil es dort ganz viele Kokosnüsse gibt, die nicht zur Nahrung verarbeitet werden können wegen der Qualität. Also keine Lebensmittelverknappung dadurch. Ihr sitzt auf dem Öl und kauft von eurem letzten Geld fossiles Öl. Lasst uns das auspressen und das machen wir. Und die Boote, die mit Motoren betrieben werden als Alternative zum Testen, sind kleine Dieselmotoren, die fahren damit tadellos seit 2-3 Jahren. Es gibt natürlich Einschränkungen, kennen wir. Plötzlich entdecken sie, sie haben ihre eigene Energie, sie können ihren Strom machen, sie entdecken plötzlich Möglichkeiten, sie ermutigen sich, darüber nachzudenken. Das ist das Wichtige.
Sind da einige Länder im Südpazifik, sind die sich alle einig jetzt?
Oh nein, das ist natürlich, wäre schön, aber ich träume und rede ganz viel von den Vereinigten Staaten des Pazifik. Das wird kommen, weil sie alle klein sind. Die Gefährdung der Fischbestände, ist ja bekannt, Tuna und so weiter, wird sie zusammenführen. Aber ein Symbol einigt sie. Und ich behaupte, wenn sie eine Vereinigten Staaten haben, die Flagge wird das Wacker, Wacker heißt Boot auf Polynesisch und Moana Meer wird das Symbol auf der Flagge sein, weil das ist ihre gemeinsame Vergangenheit und das wird sie verbinden. Wir arbeiten mit diesem Projekt momentan mit fast allen Staaten in Mikronesien und werden darauf auch mit dem Green Climate Fund diesen Bootsbau fördern. Ich hoffe, dass wir in vielleicht 10 Jahren 50 Boote haben, die schon einen erheblichen Einfluss haben werden auf den Transport insgesamt.
Ihre Boote, Herr Paulmann, fahren mit Solarenergie. Rod Stewart verlässt sich da lieber auf die Segel. Sie haben einen ganz alten Hit von Rod Stewart mitgebracht, I'm Sailing. Warum haben Sie den ausgesucht?
Weil ich finde, das ist für einen Segler so eine richtig schöne alte Schnulze und das wärmt das Herz erst so emotional. Und wenn man übers Meer fährt, dann muss man manchmal auch so eine Melodie im Kopf haben. Neben allen anderen, ich liebe es einfach ab und zu hören. Und ich dachte, wir bringen es mal mit, damit es nicht auch nur so ernst ist, gerade wenn man über Klima redet.
Und Sie tauchen nicht nur, Sie segeln auch und bauen Ihre eigenen Segelboote.
Ja, dadurch bin ich ja dazu gekommen.
Doppelkopf in H2 Kultur mit Dieter Paulmann und Daniela Baumeister. Und wir reden im Großen und Ganzen über das, was unsere Erde eigentlich im Großen und Ganzen ausmacht, nämlich das Meer. Und wir reden über Ihre Projekte am Ende der Welt auf den Marshallinseln. Herr Paulmann, fragen Sie manchmal auch die Wassergeister um Hilfe?
Nein, Wassergeister habe ich nicht, aber wir opfern manchmal Poseidon, wenn wir Spaß machen und ein Glas Wein trinken, dann opfern wir ihm, dass das auch was hat.
Kriegt er auch
und
eins.
Dann kommen immer die Wale. Es funktioniert wirklich, man muss ja nur dran glauben. Aber Ende der Welt würde ich nicht sagen, vielleicht sagen wir Zentrum der Welt. Der Pazifik ist das Zentrum, ist unser Herz.
Ist aber für uns so weit weg.
Ja, aber das aber ist ja nur ja unsere subjektive Sicht.
Die GEZ engagiert sich jetzt auch für ihr Projekt. Wie ist es dazu gekommen?
Ja, die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, Vertreter der Bundesrepublik Deutschland. Deutschland hat dort das erste Mal ein Projekt gefördert mit 9 Millionen Euro, das den nachhaltigen Seetransport fördert. Das heißt, ohne fossile Energien, was ganz, ganz wichtig ist. Es ist ein Markstein, dieses Bewusstsein dahin zu bringen. Und daran sind wir beteiligt mit unseren Booten, die ja genau das Ziel seit 10 Jahren verfolgen, im ganz kleinen, bescheidenen Rahmen, aber nun langsam immer mehr sich auch durchsetzen. Kann man mit Wind, mit Kokosnussöl und mit Solarantriebboote betreiben. Und für jeden verschiedenen Zweck gibt es gute Lösungen.
Sie haben vorhin gesagt, die Kinder können auch besser zur Schule gehen. Jetzt gehen die Kinder ja von den Marshallinseln gerne dann irgendwann nach Amerika, weil da ist die große Zivilisation und da gibt es ein Assoziierungsabkommen, obwohl die Marshallinseln ja seit 30 Jahren ungefähr unabhängig sind. Das heißt, da gibt es auch amerikanische Hilfe. Hält man durch diese Projekte auch junge Bevölkerung auf den Inseln oder ist das auch noch ein Problem, was dazu kommt?
Die Menschen wollen auf den Inseln bleiben. Sie sind sehr verbunden. Wir können uns gar nicht vorstellen, in welchem Maße diese Menschen an ihre Familie, an ihren Clan gebunden sind und ihr Leben so organisieren. Und sie finden es als Drama, ihre Inseln zu verlassen. Vor 2 Tagen bekam ich einen Brief von Pompey, der Hauptstadt der Federated States of Micronesia. Wir kommen dort mit einem Boot zum 1. November hin. Ob wir nicht eher kommen können, sie haben Lehrer auf Außeninseln, die nicht zu der Schule kommen können, weil sie kein Boot haben. Das heißt, die Kinder sind in den Schulen, aber die Lehrer können nicht kommen. Wir haben das in Fidschi mal gehabt, 3 Monate konnten die Lehrer nicht kommen, weil es kein Boot dort war.
Lehrermangel mal anders.
Lehrermangel, wirklich. Ich meine, manche Kinder freuen sich, aber nur um Ihnen ein aktuelles Beispiel zu geben. Wir müssen alles tun, damit die Menschen eine Chance haben, auf ihren Inseln zu bleiben. Sonst migrieren sie. Sie gehen heute nach Australien in die Kohlenminen und in die Büros und so. Und sie sind entwurzelt. Es ist schrecklich.
Ist das auch so eine Art, die Vergangenheit zu schätzen und zu benutzen, um die Zukunft zu bewältigen?
Unbedingt, unbedingt. Die Menschen haben so vieles in der Vergangenheit. Das Boot, dieses Boot, das wir da bauen aus ihrer alten Tradition mit Solarantrieb jetzt, ist in den ganzen Dingen, sie haben zum Beispiel keine Nägel, sondern die Bootsteile werden alle mit Seilen zusammengebunden. Am Anfang habe ich gedacht, oh Gott, wie lange hält das? Bis ich merkte in schweren Wellen, dass das das Beste ist, was es gibt, weil die Boote beweglich sind, reagieren und brechen nicht. Sie haben zum Beispiel diese Idee, dass alles der Familie gehört. Das führt zum Teil zu Investitionsstau, weil jeder sagt, warum soll ich eigentlich ein Hotel bauen, wenn es jetzt allen meiner Familie gehört und jeder kommt da rein. Das führt dazu, dass es weniger Touristen gibt, was auf der anderen Seite vielleicht für die Inseln auch ganz gut ist. Sie haben nicht diesen Eigentumsstress, nicht diese Gier. Und ich finde das sehr angenehm. Manche würden sagen, na ja, die sind ein bisschen lazy, also ein bisschen faul. Nein, das ist so, sie sind gemütlicher und sagen, wozu sollen wir uns abhetzen? Und warum sollen wir Ressourcen verschwenden?
Aber sie könnten doch auch Geld verdienen und ein noch besseres Leben gestalten,
ja,
wenn sie jetzt ein Hotel hätten zum Beispiel.
Ja, das ist die Frage, was ist ein noch besseres Leben? Die Fischer haben früher nie einen Fisch gefangen, der unter der mittleren Größe war. Man wusste, wir müssen sie groß werden lassen, dann haben wir große Fische aus. Wir wissen das. Heute werden sie dann gezwungen, wenn sie viele Touristen haben, noch mehr Fische zu fangen, um die zu füttern und sind schon sehr kritisch geworden. Wir haben ja die Bewegung auch in Europa, dass Tourismus nicht nur positiv ist. Ich glaube, dass viele Inseln das gar nicht so wollen.
Wenn Sie das jetzt so erzählen, ich kann mir vorstellen, dass viele Leute fasziniert sind von dem, was Sie da erzählen, aber auch vielleicht fragen, naja, ist ja ganz gut und schön, aber warum müssen wir unsere Steuergelder dafür ausgeben, dass wir da so einen moralischen Effekt erzielen?
Also ich glaube nicht, dass wir das tun, moralischen Effekt, um als die guten Leute aus Deutschland anzusehen. Ich denke mal, bei aller Vorsicht muss man doch eine Verantwortung spüren. Diese Inseln leiden unter einer CO2-Anreicherung in der Atmosphäre, die nicht nur die Temperatur erhöht, damit das Meeresspiegel ansteigen lässt und sie werden eines Tages ihre Inseln verlassen müssen, wie man sagt, in 100 Jahren.
100 Jahre, denken Sie?
Viel früher wird durch die Versauerung der Meere, durch diesen starken CO2-Anstieg, den das Meer ja übernimmt, Gott sei Dank für uns noch, aber das Meer versaut und die Riffe sterben. Das heißt, ihre Riffe sterben, ihre lokale Nahrungsreserve stirbt bei ihnen. Und was das für uns bedeutet, alle wissen wir nicht. Wir werden nämlich auch Sauerstoffmangel bekommen. Wir haben Todeszonen in den Meeren zunehmend durch die Versauerung und die werden uns sehr stark betreffen. Und es ist gut für die Bundesrepublik zu sagen, lasst uns wenigstens etwas tun. Es ist sehr wenig, aber wenigstens etwas.
Eine Frage habe ich noch, die ich ganz völlig vergessen hatte. Es gibt noch eine Tradition auf den Marshallinseln. Die Menschen dort können anhand der Wellenform, nicht nur anhand der Sterne, sondern auch der Wellenform navigieren. Wie geht das? Ich finde das völlig faszinierend.
Ich kenne den, der Master Navigator ist, Wave Finding. Sie können Wellen erkennen, die 50 Meilen, also 100 Kilometer entfernt von einer Insel zurückgeworfen wurden. Es sind sehr viele Inseln mit verschiedenen Strömungen. Das ist wahrscheinlich sehr speziell, sehr starke Strömungen dazwischen, die beiden Äquatorialströme, südlich und nördlich des Äquators. Und mit den Windsystemen gibt das ganz spezielle Wellenformen. Also man unterscheidet die Windsee, die der aktuelle Wind macht, dann unterscheidet man den Schwell, der im ganzen Süd- und Nordpazifik ist, induziert durch die Tradewinds, durch die Passatwinde. Man hat immer ein Meter Schwell. Und dann hat man die lokale Strömung. Und das gibt natürlich ein Gemisch. Wir würden da hoffnungslos stehen. Sie können das. Es ist unvorstellbar, wie Sie aus einer kleinen Reflexion wissen, wo die Welle herkommt.
Kann man das lernen?
Nein. Da brauchen Sie, wie bei der Sternnavigation, man kann es lernen, man muss es lernen können. Aber da wir meist nicht die Zeit haben, Sie brauchen ungefähr 20 Jahre, um das zu lernen.
Ich finde das völlig faszinierend. Das heißt, man kann sich eigentlich auch nicht verirren, wenn man den richtigen Menschen an Bord hat.
Ja, wenn Sie einen Sternnavigator bei sich haben, dann sind Sie gut aufgehoben. Es sei denn, wenn es regnet, wie bei uns und dort auch, dann brauchen Sie etwas.
Demnächst gibt es einen großen Film, an dem Sie schon seit längerem arbeiten. Was wollen Sie alles zeigen?
Der Film heißt The Star Chasers, also die Sternensucher nicht, aber die, die nach den Sternen fahren. Und das erzählt die Geschichte dieser Celestial Navigation, verehrt geradezu, was die Polynesier vor 2000 Jahren schon gekonnt haben und was sie entwickelt haben für die Seefahrt und was das bedeutet für die Zukunft. Das heißt, was nehmen wir aus der Vergangenheit, aus dieser Tradition, um es unsere Zukunft zu gestalten und menschlicher und gut schöner zu machen. Nicht nur an Technik, sondern auch am Bewusstsein, an Veränderungen, an Einsatz, an dem Willen, sich zu wehren und zu sagen, das geht nicht, wir lassen es nicht zu.
Ich habe den Eindruck nach diesem Gespräch, es geht natürlich um Geld, aber es geht auch um ganz viel Leidenschaft und Wille und um Träume und um eine Entschlossenheit, diese Träume auch umzusetzen. Stimmt das?
Ja, nur so. Ich glaube, es gibt viel Geld und ich kenne ganz viele Leute mit viel Geld, die sagen, wir müssen was tun, sie tun es. Es geht nur darum, die Begeisterung. Aristoteles hat gesagt, du musst in deinem Herzen brennen, was du tust und nur das hilft. Und das merkt man beim Einsatz für das Meer immer, weil es ist eigentlich ungemütlich. Man sitzt auf dem Meer und nichts passiert für normale Menschen und die sagen, da gehe ich doch lieber nach Hause. Es ist kalt und windig und regnet und seekrank werde ich auch noch. Was soll ich hier? Nein, man muss es lieben. Und dafür müssen eben die, die es lieben, sich besonders einsetzen, finde ich.
Sie haben noch Musik mitgebracht von Menschen, die dort leben und dort singen und Musik machen.
Ja, das war, wir sind zusammen 10.000 Meilen, das ist über den Pazifik gefahren, das ist, wir sind mit dem roten Eimer um die ganze Welt gefahren, praktisch im Pazifik hin und her. Und die Mannschaft mit 7 dieser Katamarane, jeder hat Musik gemacht, komponiert, getextet, diese Texte, was Sie hören, ist von einer Crew von Cook Island, komponiert, getextet und gesungen. Und wurde auf dem Pacific Art Festival vor 40.000 Zuschauern dann aufgeführt von uns allen zusammen mit 100 Seglern und Polynesiern und Mikronesiern, die in ihrer Begeisterung das dargebracht haben.
Wir werden das dann hören können, wenn der Film da ist. Und jetzt hier noch zum Schluss im Doppelkopf in H2 Kultur. Wir haben mit einer pazifischen Weisheit angefangen, diese Sendung. Sie haben eben noch Aristoteles erwähnt, der auch ganz weit vorne war, glaube ich, ja. Was das betraf. Haben wir noch eine, mit der wir wieder aufhören können? Die für unseren Alltag jetzt und für den Tag heute gut passt?
Ja, ich würde sagen, was immer du tun willst, wenn du etwas tun willst, fang mit einer Kleinigkeit an. Nicht mit großen Entwürfen, mit einer Kleinigkeit, die jeder von uns tun kann. Und denk immer dran, wenn in 10 Jahren dein Kind oder Enkelkind dich fragt, was hast du eigentlich getan, als du vom Klimawandel wusstest, hast du irgendwas geändert, keine Plastikkaps verwendet, war das alles? Erzähl, welche Geschichte du heute begonnen hast. Du kannst eine schöne Geschichte in 10 Jahren erzählen, wenn du heute mit etwas anfängst. Es kann nur eine ganz Kleinigkeit sein, aber wenn du einmal einen Schritt tust, gehst du nie wieder zurück auf den alten Weg, du bist auf einem neuen. Das wäre es. Ein kleiner Schritt nur macht große Erfolge, jeder von uns.
Bei Okeanos kann man mehr gucken und lesen über diese Leidenschaft, Dieter Paulmann. Ich habe mich sehr gefreut über den Besuch hier im Doppelkopf in H2 Kultur. Ihnen alles Gute und viel Erfolg. Herzlichen in der Mitte Dank. Der Welt, auf den Marshallinseln.
Dankeschön, sehr nett.
Mein Name ist Daniela Baumeister, machen Sie es gut. Seven sisters, we journey for you. This is our way, a challenge to your children. Amaya kiro to ito na kong.